Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
Ich begrüße Sie zu einer Sendung der Philosophischen Brocken. Am Mikrofon hören Sie Aaron Salzer, der mit Rainer Funk, Psychotherapeut und ehemaliger Assistent von Erich Fromm sowie dessen Nachlassverwalter über den Denker und Menschen Erich Fromm spricht. Im Wintersemester 2014/15 veranstaltete das Institut für Soziologie der Universität Wien in Kooperation mit Rainer Funk das Seminar Erich Fromm zum Verhältnis von Soziologie und Psychoanalyse. Funk hielt den einführenden Vortrag »Die Gesellschaft im Individuum« zur Aktualität der Sozialpsychologie Erich Fromms. In diesem Zusammenhang fand das hier aufgezeichnete Gespräch statt, das sich einerseits mit Fromms Denken im Allgemeinen beschäftigt und andererseits nach seiner Größe, aber auch seinen Grenzen fragt, seinen Denkhorizont sowie sein Verständnis des Unbewussten näher betrachtet. Damit knüpft sie an die Sendung Erich Fromms Aggressionsverständnis an und kann als eine Weiterführung verstanden werden. Diese ist hörbar in der Philosophischen Audiothek unter http://audiothek.philo.at. Die internationale Erich-Fromm-Gesellschaft schreibt über Fromm, dass er als Psychoanalytiker und Sozialpsychologe ebenso bekannt sei wie als Autor und bedeutender Humanist des 20. Jahrhunderts, der weltweit gelesen und rezipiert werde. Sein Denken zeige Wege und Möglichkeiten, wie Gesellschaft menschlicher und nachhaltiger gestaltet werden könne. Fromm verfasste ein Werk mit dem Titel »Sigmund Freuds Psychoanalyse – Größe und Grenzen«. Herr Funk, wenn wir auf Erich Fromm blicken, was können wir zu seiner Größe, aber auch zu seinen Grenzen sagen?
Ich glaube, die Größe Fromms liegt darin, dass er zeitlebens ein sehr lernender Mensch war. Kommt ja nun aus einem jüdischen Hintergrund, wollte immer Schriftgelehrter werden, das heißt, er wollte immer sozusagen das studieren, was andere Leute in der Geschichte schon erkannt haben und an der Stelle weitermachen, weiterknüpfen. Er hat sich immer Meister gesucht und er ist durch die Beschäftigung mit den Meistern immer mehr selbst zu einem Meister auch des Lebens, des Wissens und so weiter geworden. Ich glaube, dass das insgesamt die Größe von Fromm trifft, diese Art von Neugier, die sich in einem richtigen wissenschaftlichen Ethos niedergeschlagen hat. Da kommt aber etwas anderes noch hinzu, dass er sich gleichzeitig dann doch in diesem Bemühen mit anderen Wissenschaften ins Gespräch zu kommen, sich auch immer ein Stück neben die Stühle gesetzt hat. Also sprich, er hat Dinge erkannt, die anders waren als der Mainstream, etwa in der Psychoanalyse oder im Marxismus oder in den Sozialismustheorien waren. Und indem er hier aber neue Gedanken einbrachte, ist er sozusagen gleichzeitig auch aus dem Schema herausgefallen. Die Größe, finde ich, ist darin zu sehen, dass er den Menschen als ein gesellschaftliches Wesen, von vornherein als ein gesellschaftliches Wesen zu begreifen versucht hat und der Gesellschaft und den kulturellen Einflüssen ein sehr viel höheres Gewicht gegeben hat, was er ausgedrückt hat in der Tatsache, dass er eben bei den inneren psychischen Strukturbildungen immer eine solche Größe wie, was er den Gesellschafts- oder Sozialcharakter nannte. Also dass wir Menschen etwas entwickeln, wo wir aus der Notwendigkeit uns an die Erfordernisse des Zusammenlebens in der Gruppe, in der wir zu Hause sind, aus den Erfordernissen des Zusammenlebens, diese Erfordernisse als eigene Triebstrebungen sozusagen oder als eigene leidenschaftlich verfolgte Strebungen uns damit identifizieren und von dort her sehr viel stärker von der Gesellschaft geprägt sind, was bei Fromm dann ja auch zu einer deutlichen Abgrenzung von Freud geführt hat. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass er soziologisches Denken, also wo der Gegenstand des Interesses die Gesellschaft ist, und psychologisches Denken, wo der Gegenstand zunächst das Individuum in erster Linie ist, dass er dieses strukturell zu verbinden versuchte in einer Theorie und Methode der Sozialpsychologie oder in diesem Fall der analytischen Sozialpsychologie und eben auch mit dem Konzept des Sozialcharakters benennbar gemacht hat und erforschbar gemacht hat, die Widerspiegelung gesellschaftlicher Verhältnisse und Erfordernisse in den psychischen Strebungen jedes Einzelnen. Also um das mal auf eine ganz primitive Ebene zu bringen, wenn wir heute beobachten können, dass so viele Menschen ein sehr konsumistisches Verhalten zeigen, dann macht es wenig Sinn, dieses konsumistische Verhalten auf eine massenhafte Verwöhnung oder Versagung der oralen Phase zurückzuführen. Das muss von etwas anderem herkommen. Das muss eine historische und gesellschaftliche Determination haben, nämlich eine, wenn man in einer Gesellschaft lebt, deren Wirtschaft so organisiert ist, dass sie permanent wachsen muss, dass permanent mehr produziert wird, dann braucht es auch den Menschen, der diesem Wachstum in einem erhöhten Konsumbedürfnis entspricht. Und genau diese Identifikation mit den Erfordernissen des Wirtschaftens und des Zusammenlebens, das kann man in ganz vielen Bereichen wiedergespiegelt finden. Die erste große Leistung, wo das Fromm getan hat, war bei der Ausformulierung des autoritären Charakters als einem sadomasochistischen Bezogenheitsmuster zwischen den Menschen, das in einer klaren Abhängigkeit von den autoritären wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verhältnissen zu sehen ist. Oder wenn Sie heute, um ein Beispiel aus der Gegenwart zu nehmen, wenn Sie heute sehen, dass wir mit dem Phänomen des Burnout mehr und mehr konfrontiert werden, dann muss man das kann man natürlich immer individuell aus bestimmten ganz persönlichen Umständen heraus im Einzelfall vielleicht gut nachvollziehen, warum es zu dem kommt. Aber man muss natürlich zugleich auch sehen, warum tritt es, ein solches Phänomen, in dieser Zeit so gehäuft auf, in einer Zeit, wo wir, wie die Soziologen sagen oder die Arbeitssoziologen sagen, zu einer Subjektivierung der Arbeit und des Arbeitenden kommen. Das heißt, wo jeder, der in Abhängigkeitsverhältnissen ist, so viel Verantwortung aufgebürdet kriegt, dass er selbst sein eigener Unternehmer und Arbeitgeber ist und dem auch gerecht werden muss. Das heißt, er muss rund um die Uhr für sein Projekt auch verantwortlich sein und beutet sich entsprechend massiv selbst aus. Also der große Clou dieser ganzen Subjektivierung der Arbeit besteht darin, dass die Menschen willig sind, sich bis zum geht nicht mehr auch psychisch auszubeuten, indem sie rund um die Uhr mit ihren Arbeitsprojekten beschäftigt sind und die Balance des Lebens an der Stelle, die notwendig ist zwischen Entspannung und Anspannung, diese Balance verlieren und auf dort, das kann man da neurologisch und neurobiologisch sehr schön zeigen, wie es dann zu einer solchen, zu einer permanenten zu einem permanenten Arousal im Gehirn kommt, das eben dann irgendwann zu diesen depressiven und Angststörungszusammenbrüchen führt. Nur dieses als ein Beispiel, das kann man im Einzelfall vielleicht auch, da gibt es diese Belastung von dort her oder dort her, aber es macht nur Sinn, denke ich, dass dieses gehäufte Auftreten macht nur Sinn, wenn man es begreift, als das Ergebnis einer wesentlich veränderten Art der Arbeitsorganisation und überhaupt der Produktionsweise. Und diese Zusammenhänge herzustellen, das, denke ich, ist die Größe von Fromm gewesen. Die Grenzen von Fromm, die kann man natürlich in verschiedenen Hinsichten sehen. Die Grenzen waren sicher, dass er indem er schon immer irgendwo etwas Einzelgängerisches auch an sich hatte, natürlich auch keinen großen Wert darauf gelegt hat, mit den Communities in den verschiedenen Bereichen und gerade mit den psychoanalytischen Communities einen sehr regen Austausch zu pflegen. Es kommt hinzu, dass Fromm hinsichtlich der Anwendung seiner sozialpsychologischen Erkenntnisse auf die therapeutische Praxis, die zwar für sich sehr klare Konsequenzen hatte, also Fromm eine ganz bestimmte Art entwickelte, auch mit Patienten umzugehen, den Fokus auf dies und jenes zu legen, viel weniger mit Übertragung zu arbeiten, sehr viel mehr in der Gegenwart, in den gegenwärtigen Konfliktfeldern und so weiter zu arbeiten. Aber er hat es nie zu Papier gebracht. Er hat es nie veröffentlicht und hat damit eigentlich in dem Bereich, in dem er zeitlebens hauptberuflich tätig war, nämlich als Therapeut und als Psychotherapeut, hat er seine wirklich sehr epochemachenden Gedanken, sozialpsychologischen Gedanken, nicht umgesetzt oder hat dazu beigetragen, dass sie nicht umgesetzt wurden, dass in keinem psychoanalytischen Lehrinstitut Fromm irgendeine Rolle spielt, weil er halt nichts zur therapeutischen Technik geschrieben hat und veröffentlicht hat. Da hat er sehr seine Grenzen gehabt. Eine andere Grenze ist natürlich völlig klar. Fromm hat gerade noch ein bisschen die Anfänge der neueren, wie es damals noch genannt wurde, Neurophysiologie, also das, was wir heute Neurobiologie nennen, gerade die Anfänge noch mitgekriegt, hat sich da sehr dafür interessiert, gerade in dem Aggressionsbuch von 1973 ja sehr viel von den Forschungen dann auch versucht, da zu rezipieren und für sich fruchtbar zu machen. Aber insgesamt hat natürlich Fromm zum einen von den ganzen Techniken der Digitalisierung, der elektronischen Medien und vor allem die Techniken der bildgebenden Verfahren, hat er natürlich noch nichts mitbekommen. Und es wäre sehr spannend, wenn Fromm gerade dieses Aggressionsbuch von 1973, wenn er das 30 Jahre später geschrieben hätte, wie weit er sich da nicht mit all diesen biologischen Forschungen sehr viel mehr auseinandergesetzt hätte. Also in der Hinsicht denke ich, muss das Denken auch weitergehen, wird man auch sagen müssen, Fromm hat hier eine starke Begrenzung gehabt, weil er einfach diese ganze Entwicklung auch noch nicht miterlebt hatte. Aber es gibt noch einen anderen Gesichtspunkt, wo man sagen müsste, da wird eine deutliche Grenze von Fromm spürbar, die vielleicht gar nicht, in Zukunft vielleicht gar nicht so sehr als Grenze anerkannt wird, sondern geradezu wieder als wichtiger Beitrag erlebt werden kann. Fromm denkt ja noch doch sehr stark gegen das ganze konstruktivistische und relativistische Denken, das wir in der postmodernen Kultur entwickelt haben, das vor allem von den Soziologen sehr stark vorwärtsgetrieben wurde, aber inzwischen sozusagen in allen humanen, sozialwissenschaftlichen Bereichen sozusagen das dominante Paradigma geworden ist, dass es sozusagen nichts gibt, was irgendwo Verbindlichkeit beanspruchen könnte, sondern alles ist in eine Beliebigkeit gesetzt und wie der Mensch sich entwickelt und was da vielleicht richtig oder falsch ist, darüber hat niemand zu befinden, weil alles möglich ist. Diese Art zu denken ist Fromm sehr fremd gewesen. Fromm ging immer davon aus, dass es sozusagen eine Eigengesetzlichkeit gibt, die sich gerade im Bereich des Psychischen manifestiert, dass man bestimmte Grenzen respektieren muss, dass es bestimmte Entwicklungen gibt, die eindeutig als pathogen zu kennzeichnen sind. Fromm hat immer eine wertende Wissenschaft gemacht, so wie die Psychoanalyse meiner Meinung nach auch immer eine wertende Wissenschaft ist. Aber eben in seinem Versuch, soziologisches und psychologisches Denken zu vereinbaren, ist Fromm immer derjenige, der dann doch sowas wie einen normativen Humanismus vertritt, der doch irgendwie weiß, wie das Leben geht und wie es nicht geht, der viel investiert hat, aufzuzeigen, zu welchen Entfremdungen des Menschen von sich und dem anderen Menschen es kommt. Das setzt immer voraus, dass man irgendwo weiß, wie es richtig geht. Und das wird von vielen als die große Grenze und Begrenztheit von Fromm angesehen, dass er an der Stelle nicht konstruktivistischer ist oder nicht postmoderner gedacht hat. Ich habe aber umgekehrt den Eindruck, dass Fromm für viele Leute heute, und zwar nicht nur aus den reaktionären Lagern, sondern gerade von sehr fortschrittlichen Philosophen und Pädagogen und so weiter, die sehen, dass ein Leben in einer völligen Grenzenlosigkeit und Beliebigkeit und vor allem in einer Bindungslosigkeit, dass ein solches Leben auf Dauer nicht lebbar ist. Und von dort her unter Umständen Fromm mit seinen Ahnungen, wie Leben und Gesellschaft gelingen kann und wie sie misslingt, dass er zwar als sehr begrenzt angesehen wird, aber dass das genau die Zukunft sein könnte, weil wir sicher in vielen Bereichen diese Art von Beliebigkeit, zumindest wird es eine scharfe Gegenbewegung dazu geben. Es gibt jetzt schon eine scharfe Bewegung, die dann ins Fundamentalistische geht und überall die Essentials, von den Essentials spricht und so weiter. Das wäre nicht die Frommsche Lösung. Die Frommsche Lösung ist schon, genau hinzuschauen und auch empirisch zu untersuchen, was geht und was geht nicht, was hat pathogene Wirkungen und was lässt den Menschen gelingen und lässt ein Maximum oder vielleicht besser ein Optimum an Wohlbefinden des Menschen und an gelingendem Zusammenleben möglich machen.
Fromm wurde immer wieder als Utopist bezeichnet und dafür kritisiert. Wie gerechtfertigt erscheint diese Kritik an seinem Denken?
Ich denke, es gibt die Kritik von beiden Seiten her. Also wenn Sie zum Beispiel das Buch Haben oder Sein hernehmen, wo er in dem dritten Teil dann ganz konkrete Vorschläge macht, wie sich Gesellschaft, wie sich das Wirtschaften, wie sich Arbeitsorganisation, wie sich Medien, wie sich Pädagogik, wie sich Informationsvermittlung und so weiter ändern müsste, dass dadurch wieder der Mensch mehr aus seinen ihm eigenen Möglichkeiten und Kräften lebt, also das, was er Seinsorientierung nennt. Wenn man das anschaut, dann kann man natürlich sagen, das ist reine Utopie. Und wenn man das, was er 1976 da geschrieben hat, wenn man das 40 Jahre später, bald sind es 40 Jahre später, liest, muss man sagen, um Gottes Willen, hat der noch glauben können, dass die Dinge sich noch zum Guten wenden können, wenn man schaut, was inzwischen passiert ist mit diesem ganzen Informationssystem, mit der ganzen Veräußerlichung des Menschen und so weiter. Es ist ja alles viel, viel schlimmer noch gekommen. Da wird man dann sagen müssen, naja, ein Utopist war der Fromm eigentlich nicht, da hat er noch relativ, war noch relativ nah an der Realität. Es hat sich alles viel worser entwickelt, viel schlimmer entwickelt. Also da gibt es die unterschiedlichsten Dinge. Fromm hat nie behauptet, dass er hier in diesen Fragen ein wirklicher Experte ist. Das Einzige, was ihm wichtig war, war zu sagen, ich sehe in meinem eigenen Leben, ich sehe im Leben anderer Menschen, dass sie fähig sind, eine konstruktive Entwicklung zu nehmen, dass sie fähig sind, aus ihren eigenen Kräften herauszuleben und sich gegen diese ganze intensive Entwicklung einer Entfremdung des Menschen von sich selbst oder einer Übereignung an die Technik und sich nur noch von außen her zu definieren, dass es gelingen kann, dass es Menschen gibt, denen es auch gelingt, in der Hinsicht anders zu leben. Das macht mich weiterhin hoffnungsvoll und das ist das, was mich trotz dieser vielen negativen Diagnosen, die Fromm zweifellos gemacht hat in der Gesellschaft, wo er den Glauben an diese Gesellschaft nicht aufgibt. Wo er aber auch von seiner, das knüpft ein bisschen an das an, was ich vorhin so zur Natur des Menschen oder dass es sozusagen bestimmte Dinge gibt, bei denen man sagen kann, so gelingt das Leben und so misslingt das Leben und so gelingt psychische Entwicklung und so misslingt psychische Entwicklung und so gelingt partnerschaftliche Liebe und so misslingt sie. Also, dass man das sehr wohl herausarbeiten kann. Aber dass Fromm da darum weiß und dass er von dort her sehr wohl Vorschläge macht, ohne dass er wirklich hoffen könnte, dass diese Zielsetzungen wirklich umgesetzt würden, es sei denn, es käme zu einer fundamentalen Veränderung in der Art unseres Wirtschaftens, in der Überwindung eines völlig enthemmten und entfesselnden neoliberalen Wirtschaftssystems. Das war Fromm sehr klar, dass das passieren muss und dass es überhaupt keine realistische Aussicht gibt, dass das in absehbarer Zeit so eintreffen könnte. Also ich würde den Fromm gar nicht so utopisch sehen, weil er zwar solche Entwürfe gemacht hat, um zu zeigen, es geht anders und was wichtig wäre zu ändern, aber dass er in der realistischen Einschätzung dieser Entwürfe, dass sie eine Plausibilität bei einer Mehrheit von Menschen bekommen könnten und von dort her wir in völlig andere Richtung gehen würden, dass er in der Stelle wenig optimistisch war und wenig blauäugig war, sondern eher dann die Leute ihm mit Recht oder mit Unrecht eher einen Kulturpessimisten dann genannt haben wiederum. Aber wie gesagt, Fromm ist meiner Meinung nach da im Zwischenfeld anzusiedeln, weil, und das ist jetzt vielleicht der eigentlich wichtige Punkt dabei, weil Fromm in seinem eigenen Leben, immer den Versuch gemacht hat, diese Möglichkeiten, die das Leben bietet, zur Entwicklung und zur Entfaltung zu bringen. Das heißt, mal in der Frommschen Sprache selber gesprochen, Fromm hat eine produktive Orientierung in seinem eigenen Leben zu realisieren versucht, eine biophile, am Sein orientierte, und das hat er hat sich da sehr intensiv darum bemüht, hat täglich Übungen gemacht, eine sehr intensive Selbstanalyse praktiziert, jeden Tag eine Stunde lang seine Träume analysiert und so weiter. Also er hat ungeheuer an sich selbst gearbeitet, um diese produktiven menschlichen und psychischen Kräfte bei ihm Oberhand halten zu lassen und Oberhand werden zu lassen. Und von dort her, ich habe ihn ja nun auch persönlich miterlebt und habe einfach gespürt, was von diesem Mann für eine Fähigkeit zur Empathie, zur Wahrnehmung des anderen, zum Verbundensein mit dem anderen ausgeht und wie wohltuend die und wie konstruktiv die ist und was für Wirkungen die bei, also wirklich faszinierende Wirkungen, die beim anderen hatten, sodass ich sagen würde, der eigentliche Punkt ist wirklich, dass Fromm das, was er da geschrieben hat, in einem hohen Maße selbst zu leben versucht hat. Und weil er es zu leben versucht hat und gemerkt hat, das ist stimmig, es ist der, wenn man versucht, einen Menschen zu lieben und ihn das wirklich spüren lassen kann und man wirklich hinüberreicht zum anderen, dann verändert sich damit was ganz wesentlich bei einem selbst und beim anderen. Fromm hat das x-mal ausprobiert, hat es mit seiner Frau äußerst intensiv erlebt. Ich habe ihn in einer ganz ähnlichen Weise erlebt, dass er wirklich eine ungeheure Fähigkeit hatte, den anderen in all seinen Dimensionen tatsächlich wahrzunehmen. Also wenn Fromm dieses nicht für sich selbst so stark gelebt hätte, hätte er, glaube ich, keinen Anspruch gehabt, noch Hoffnung haben zu können, dass trotz dieser vielen Entfremdungsphänomene er dennoch an den Menschen glauben konnte. Und das trifft letztlich wirklich den Kern des ganzen frommschen Denkens, dass man sagen muss, wer ein Stück weit diesen Versuch macht, aus den eigenen Vernunft- und Liebeskräften, also in erster Linie aus den eigenen Vernunft- und Liebeskräften zu leben und sie wirklich zu praktizieren, der kann auch einen solchen Humanismus, der kann auch ein solches Menschenbild mit Recht beanspruchen, dass im Menschen die primäre Möglichkeit gegeben ist, zu gelingen. Und dass es von vielen anderen sekundären Faktoren abhängt, ob dieser Versuch der primären Potentialität, nämlich zu wachsen, psychisch zu wachsen und sich zu entfalten und empathisch und vernünftig und liebend und kreativ und solidarisch zu werden, ob der Versuch gelingt oder misslingt, hängt dann in der Tat von sekundären Faktoren ab.
Erich Fromms Denken ist von drei ideengeschichtlichen Hauptpfeilern getragen und beeinflusst. Vom Judentum, von der Psychoanalyse und vom Marxismus. Fromm meinte, wie er in Jenseits der Illusionen schreibt, dass ihn die Schriften des Alten Testaments vor allem bewegten und fesselten. Wie stark war der Einfluss des Judentums auf sein Denken?
Also ich denke auch, dass das Heranwachsen in einer ganz bestimmten jüdischen familiären Welt auf der einen Seite, dass das Denken Freuds, dass das Denken von Marx oder überhaupt das soziologische Denken, dass es die drei wichtigsten Grundpfeiler, wie das Fromm übrigens selber auch in seinem Buch Jenseits der Illusionen gesehen hat, die drei wichtigsten Pfeiler sind. Nur würde ich in meinem, so viel ich von Fromm kennengelernt habe und die Quellen studiert habe und gerade biografisch mich mit Fromm intensiv auseinandergesetzt hat, ich würde dieser jüdischen Lebenswelt, in der Fromm groß geworden ist, diese jüdische Lebenswelt würde ich als die ganz entscheidende ansehen. Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass Fromm dann Freud wieder kritisiert hat, die Libido-Theorie schließlich abgelehnt hat und so weiter, hat alles mit dem frommschen jüdischen Hintergrund zu tun. Nämlich mit einem Menschenbild, das wirklich von einem praktizierten Judentum her geprägt ist. Und dass diese Fähigkeit des Menschen, das Heilige in seinem Leben zu realisieren, wenn ich es mal jetzt in einer religiösen Formulierung ausdrücke, dass diese Fähigkeit nun bei Fromm sich fortsetzt in einer säkularisierten Sprache, mit einer wissenschaftlichen Sprache, indem er sagt, nicht vom Heiligen im Menschen oder so spricht, sondern vom Gelingen des Menschen oder von der produktiven Orientierung, dass der Mensch eine primäre Potentialität hat, wie alles Leben, dieses Leben zur Entfaltung und zu einer guten Entfaltung, zu einer störungsfreien und zu einer nicht regressiven Entfaltung zu bringen, dass das alles etwas ist, was Fromm im Judentum gelernt hat. Und dass sein freudomarxistischer Versuch im Zusammenhang mit der Frankfurter Schule und dem Institut für Sozialforschung, dass das etwas ist, was schon längst vorgeprägt war. Wenn man Fromms Dissertation von 1922 ansieht, hat Fromm in dieser Dissertation die Frage gestellt, was lässt jüdische Menschen, die in der Diaspora leben, das heißt, die nicht zusammengehalten werden durch soziale Institutionen wie Staat, Gesetze und so weiter, sondern die in der Diaspora leben, die in Wirtsvölkern sozusagen zu Hause sind. Was lässt diese Menschen dennoch ähnlich denken, fühlen und handeln? Wie kommt es, dass diese jüdischen Diaspora-Menschen ein inneres Verbundensein, eine innere Gleichförmigkeit des Denkens, Fühlens und Handelns kriegen? Das ist im Kern, also Fromm beantwortet das in seiner die Situation dann bei diesen, bei drei Gruppierungen, die er untersucht, damit, dass er sagt, sind die gelebten Ethosformen. Wenn jemand nach der Tora lebt, das reicht, man braucht gar keine anderen sozialen Institutionen, die sozusagen das, also wer wirklich religiös lebt, wer die Rituale und so weiter des Religiösen realisiert, der erhält sich eine Identität und er erhält sich den sozialen Kitt mit seiner Gruppe. Es braucht dazu keine eigene Staatsbildung, es braucht keine Gesetze oder sonst irgendwas. Das war die Idee und die Antwort Fromms in der Dissertation. Nur, das, was er damals, wie er damals fragt, was lässt Menschen ähnlich denken, fühlen und handeln? Das ist schon eine, im Kern eine sozialpsychologische Frage zu einem Zeitpunkt, wo Fromm noch weder mit der Psychoanalyse bekannt war, noch mit der Frankfurter Schule etwas zu tun hatte. Und wenn ich es richtig sehe, hat er den Freud so lange revidiert und so lange neu formuliert, bis der Freud in sein eigenes Denkschema und in das Menschenbild, was er vom Judentum mitgebracht hat, dann wirklich hineingepasst hat. Und von dort her eben auch diese Abgrenzungsnotwendigkeiten vom, so es klingt ein bisschen widersprüchlich, weil sich Fromm ja nun dann sehr entschieden vom Judentum abgewendet hat, im Alter von 26 Jahren so richtig mit seiner Vaterreligion gebrochen hat. Aber ich würde sagen, Fromm ist in seinem Denken, in seinem humanistischen Denken immer ein Jude geblieben und hat immer diese Tradition des in diese religiöse Tradition des Judentums versucht, in die Sprache der Aufklärung, in die Sprache der Wissenschaft, also in ein säkulares Welt- und Menschenbild zu übersetzen. Aber die Grundüberzeugungen sind bei ihm die, die in der Kindheit über das Judentum gewachsen sind.
Die Psychoanalyse beeinflusste sein Denken ebenfalls von Grund auf. Sie meinten soeben, dass Fromm die Freud'schen Ideen so lange umformulierte und revidierte, bis diese in sein Schema und in das Menschenbild, das er vom Judentum mitgebracht hatte, hineinpassten. Nun gibt es bei den unterschiedlichen psychoanalytischen Schulen auch unterschiedliche Vorstellungen vom Unbewussten. Welche Vorstellung bzw. welches Verständnis vom Unbewussten hatte Fromm?
Also die vielen Erkenntnisse im Zusammenhang mit Verdrängung, Symptombildung und so weiter, das war alles für Fromm überhaupt kein Problem, das so ganz ähnlich zu sehen. Die Frage ist mehr, welche Inhalte sozusagen dem Menschen oder welche Bereiche dem Menschen nicht bewusst sein dürfen und wo sich Fromm ein Stück abgegrenzt hat von Freud, ist, dass bei Freud doch das Unbewusste sehr zu allem sozusagen nur zum Sammelbecken dessen geworden ist, was in dieser Gesellschaft nicht hoffähig ist. Also womit wir sozusagen unser Zusammenleben gefährden würden oder wo die Gesellschaft sagt, so darf man nicht denken oder solches darf man nicht tun und so weiter. Solche Strebungen müssen vermieden werden, dass sie dann einer Verdrängung anheimfallen und von dort her eben ein Teil des Unbewussten bilden. Für Fromm war das Unbewusste an der Stelle sehr viel weiter gefasst, als er sagt, es ist die Gesellschaft in erster Linie, die uns sagt, was wir denken, was wir fühlen dürfen, was wir fantasieren dürfen. Und das, was zu einer bestimmten Vorstellung des gesellschaftlichen Zusammenlebens nicht passt, muss verdrängt werden, darf nicht zu Bewusstsein kommen. Das betrifft sozusagen gesellschaftsschädliche Dinge, was weiß ich, irgendwelche aggressiven Regungen oder sonst was. Das betrifft aber auch unter Umständen die wichtigsten Erkenntnisse und die wertvollsten Einsichten des Menschen. Dass auch diese, wenn ich mache ein Beispiel, in unserer heutigen Gesellschaft ist es das Allervernünftigste, dass wir in einem totalen Wettbewerb, jeder Mensch gegen jeden Mensch steht, und das Ziel unseres Lebens besteht darin, Sieger zu sein oder Sieger zu bleiben. Und damit natürlich auch automatisch Verlierer zu produzieren. Aber dieses Rivalisieren, dieses ewig in Konkurrenz leben mit anderen und selber sich behaupten wollen und den anderen nach Möglichkeit zum Verlierer und sich selbst zum Sieger zu machen, das kann man nur tun, wenn das Wissen und das Fühlen um etwas Empathisches, Solidarisches, Liebendes, wenn das an der Stelle verdrängt wird. Wenn verdrängt wird, dass in Wirklichkeit das, was die Menschen zusammenwachsen lässt, was sie glücklich werden lässt, etwas völlig anderes ist als das permanente Rivalisieren. Das heißt aber auch, dass dieses Wissen um ein gesünderes Leben, dass das auch verdrängt wird, dass das unbewusst sein muss, weil diese Gesellschaft sonst in sich völlig widersprüchlich wäre. Und das ist Fromms Idee gewesen, zu sagen, das Unbewusste ist sozusagen, sind alle Möglichkeiten des Menschen, die besten wie die schlechtesten, die destruktivsten wie die seligsten sozusagen. Aber entscheidend ist in der konkreten Situation, welche Selektion durch die Gesellschaft wahrgenommen wird. Und alles, was in einer bestimmten Gesellschaft nicht gefühlt, fantasiert und gedacht werden darf, muss dann unbewusst gemacht werden, muss verdrängt werden. Von dort her ist eben für Fromm das Unbewusste sowohl eine Schatztruhe, also bei Jung ist sozusagen immer nur die Schatztruhe, und bei Freud ist ein bisschen arg der Abfallkübel des Menschen, und bei Fromm ist es eben beides. Es ist der Ort, wo wir Mörder und wo wir total destruktive Menschen sind, und es ist aber auch der Ort, wo wir hellere, tiefere Einsichten über uns selbst haben. Von dort her spielt bei Fromm auch die Arbeit mit Träumen eine sehr entscheidende Rolle in seinen therapeutischen Arbeiten selber, und war eben auch in der Selbstanalyse von Fromm, war er immer bemüht, noch einmal andere Seiten von sich selber zu entdecken über die Arbeit mit seinen eigenen Träumen. Weil eben die Träume mir eben nicht nur das einen Zugang zu dem vermitteln können, was sozusagen nun wirklich so wenig attraktiv ist, dass man es am besten nie wahrnimmt, sondern weil es die Träume auch der Ort sind, wo das Wertvollste, Wichtigste, wo gute Einsichten auch über andere Menschen zum Vorschein kommen können. Also Fromm war zum Beispiel davon überzeugt, dass man über Träume sehr wohl erkennen kann, wahre Einsichten über andere Menschen haben kann. Wenn ich von irgendjemandem was ganz Bestimmtes träume, dass das sehr wohl eine ganz richtige Einsicht sein kann und nicht nur irgendein Wunschprodukt meines Unbewussten ist.
Sie haben die Traumdeutung angesprochen. Auch hier gibt es unterschiedliche Verständnisse vom Umgang mit Träumen und ihren Deutungen. Welches Verständnis hatte Fromm von Träumen?
Fromm hat in der Hinsicht relativ, was der Umgang mit Träumen betrifft, relativ traditionell sich da an die Freudsche Unterscheidung zwischen manifestem, latenten Traumgedanken und Verdichtungsarbeit und so weiter. Das ist also, wenn man, Fromm hat ein Buch dazu geschrieben, Märchenmythen, Träume heißt das im Deutschen, im Amerikanischen heißt das The Forgotten Language, die vergessene Sprache, und hat sehr darauf gesetzt, dass man diese Sprache auch wieder erlernen kann und dass sie eine unter allen Menschen, für alle Menschen verständliche gemeinsame Sprache ist, die symbolische Sprache, dass man die symbolische Sprache eben da immer schauen muss, dass diese Sprache nie direkt gesprochen wird. Also nicht nur in Symbolen ist, sondern dass sie auch durch Widerständigkeiten, durch Verdichtungsarbeit, durch unkenntlich machen, also durch eine gewisse sekundäre Traumarbeit auch eine Entstellung des ursprünglichen Gedankens immer stattfindet. Von dort her es unter Umständen sehr schwer ist und schwierig ist, überhaupt an den latenten Traumgedanken heranzukommen. Und dass die Frage der Symbole, da grenzt er sich eben auch eindeutig von Jung ab, dass die Frage der Symbole, es gibt einige wenige Symbole, bei denen man wirklich sagen kann, die haben eine sehr universelle Bedeutung. Wenn in einem Traum das auftaucht, hat es in der Regel genau diese Bedeutung. Das kann man bei wenigen Sachen machen. Bei den meisten muss man die historischen Umstände mit berücksichtigen, was in dieser Gesellschaft in der historischen Situation, was weiß ich, ein Stürzen von einem Baum bedeutet oder was immer auch, also irgendein Traumvorgang in seiner symbolischen Bedeutung zu erfassen, setzt in der Regel voraus, dass man über Einfälle, über Tagesreste und so weiter sich annähern muss, um zu verstehen, was dieses hier heißt. Ich selber habe die Erfahrung gemacht, bei ein paar wenigen Dingen bin ich immer richtig gelegen. Zum Beispiel, wenn in einem Traum von einem Auto jemand in einem Auto fährt und was weiß ich nicht richtig bremsen kann oder die Bremsen oder jemand anderes sitzt am Steuer und jemand lenkt sozusagen aus der Ferne des, oder das Auto gehorcht einem nicht, die Lenkung gehorcht einem nicht, die Bremsen gehorchen einem nicht. Das Auto hier immer ein Symbol für das Antriebsleben war. Das Auto ist eine Fortbewegung, also da geht schon um was, was triebhaft auch erlebt wird. Das muss man jetzt nicht mit der falschen Triebtheorie verstehen, aber auch für Fromm ist es klar, dass das Wesen der Psychoanalyse ist und bleibt die irrationale Antriebs, das irrationale Affekt- und Antriebsleben des Menschen zu verstehen. Das ist der Kern psychoanalytischen Denkens. Auch wenn Fromm sich das anders konstruiert vorstellt als Freud, aber an der Stelle ist Fromm immer ein Freudianer geblieben. Dass das eigentliche Geschäft der Psychoanalyse ist, die Irrationalität des Verhaltens über entsprechende Antriebsstrukturen und Affektkonstellationen und so weiter verständlich zu machen und bearbeitbar zu machen. Und da dienen aber eben, wie gesagt, bei Fromm dienen eben die Träume als ein ganz wichtiges, so wie das bei Freud auch war und was inzwischen sehr in Vergessenheit geraten ist, meiner Meinung nach, von immer weniger Psychoanalytikern ernsthaft betrieben wird, ist die Arbeit mit Träumen. Fromm war da wirklich an der Stelle sehr freudsch orientiert, auch wenn er gesagt hat, dass die These von Freud, dass die Wunscherfüllung, Triebwunscherfüllung da immer im Vordergrund steht, von Fromm so nicht geteilt wurde.
Sie arbeiteten jahrelang als sein Assistent und sind jetzt sein Nachlassverwalter. Was können Sie über den Menschen Erich Fromm sagen?
Also das ist Fromm als Mensch ist vielleicht wirklich das, was mich auch am meisten geprägt hat oder was mich, wenn Sie so wollen, auch irgendwo, mir ist noch nie leid, überdrüssig oder zu viel geworden, mich mit Fromm zu beschäftigen. Also es ist etwas, wo ich vielleicht überhaupt nie mehr im Leben sonst die Erfahrung gemacht habe, dass hier jemand ist, der das, was er schreibt, von dem er spricht, die Theorien, die er entwickelt, dass er die in einem so intensiven Maße selbst zu leben versucht und dass eben keine irgendwelche Kopfgeburten sind, sondern immer Seelengeburten sind, wenn er auch schreibt. Das heißt, dass es immer über die Prüfung seiner eigenen kritischen Selbsteinschätzung ging und das, sodass also eine hohe Deckungsgleichheit von dem, was Fromm gelehrt hat und dem, was Fromm selbst gelebt hat, zustande gekommen ist, Das war das, was mich am meisten beeindruckt hat an Fromm und wo ich auch glaube, dass er im Unterschied zu vielen Wissenschaftlern hier eine ganz andere Ernsthaftigkeit seiner Theorien man konstatieren muss, weil er in der Tat eben das, was er geschrieben hat, auch zu leben versucht hat. Auch bei der Kunst des Liebens, auch bei Haben oder Sein.